Stimmt. Die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
Hallo Olli.
Hallo Katrin.
Ich winke dir durch eine Glasscheibe in deinem eigenen Akustiklabor in Sönderborg.
Ja, genau. Wir sind hier heute mal zusammen und nicht nur über Zoom verbunden, sondern auch durch eine Glasscheibe voneinander getrennt, aber im gleichen Raum, nämlich bei uns im Akustiklabor vom Zentrum für Industrieelektronik an der Süddänischen Universität.
So, kleiner Werbespot noch reingequetscht.
Genau.
Wir sind in der wirklich heißesten der heißen Phasen im Bundestagswahlkampf. Praktisch jeden Tag ein Duell, eine Arena, Kanzler, Klartext, wie sie alle heißen. Also man kommt um politische Informationen gar nicht rum. Guckst du das auch?
Ja, natürlich. Also vielleicht jetzt auch nicht alles. Einiges läuft recht spät. Ich stehe früh auf. Ich gucke nicht alles, was nach 22 Uhr läuft. Aber auf jeden Fall habe ich das ARD-Duell zwischen Scholz und Merz geschaut letztens.
Und das nehmen wir uns heute mal genauer vor. Und zwar unter zwei Aspekten. Wir wollen einmal schauen, ist akustisches Charisma, ist wirkungsvolles, starkes Sprechen vielleicht auch themenabhängig? Und wir wollen schauen, da nehme ich jetzt mal was vorweg, was fehlt eigentlich beiden, Olaf Scholz, Friedrich Merz, zu wirklich hervorragenden Werten im akustischen Charisma?
Genau, und da haben wir uns drei Themen rausgepickt: Migration und dann Bundeswehr, Außenpolitik und natürlich auch um die Wirtschaft.
Und wir starten mal direkt mit dem Thema, mit dem auch das erste Aufeinandertreffen der beiden ja anfing, nämlich mit dem Komplex AfD-Migration. Wir hören direkt bei beiden rein.
Ich habe meine Meinung sehr klar begründet, auch in der Erwiderung auf Ihre Regierungserklärung, Herr Bundeskanzler. Ich habe gesagt, und ich wiederhole es hier, dass ich es mit meinem Gewissen nicht mehr verantworten konnte und kann, wenn nach einem solchen schweren Vorfall wie in Aschaffenburg ein zweijähriges Kind mit 7 Messerstichen, einem 30 Zentimeter langen Küchenmesser von einem ausreisepflichtigen Asylbewerber ermordet wird, dazu ein 41-jähriger Familienvater, der helfen wollte, dass ich es nicht mehr verantworten kann, dass wir eine Regierungserklärung hören, in der beschrieben wird, was er alles gemacht hat, die Verantwortung für den Vollzug den Ländern zugeordnet wird, insbesondere Bayern in diesem Fall, und gesagt wird, damit war im Grunde genommen mehr nicht zu machen und alles, was Sie, Herr Merz, vorschlagen, ist rechtswidrig, verfassungswidrig, europarechtswidrig.
Und jetzt kommt der nächste Schritt, der ist, dass er vorschlägt, es kann jemand Asyl sagen, wir schicken ihn rüber. Da hat schon der österreichische Kanzler gesagt, den lassen wir gar nicht rein. Da hat der polnische Ministerpräsident gesagt, den lassen wir gar nicht rein. Schon haben wir eine europäische Krise. Das größte Land Europas, mittendrin, ist dasjenige, was das europäische Recht bricht, das schlägt Herr Merz wirklich für Europa vor, wo wir in Kürze auf ganz Europa angewiesen sein werden, wenn wir Zollpolitik von Seiten der amerikanischen Regierung bekommen,
aber
die sich
Gesetze
oft gegen Deutschland richten wird und die wir nur gemeinsam zurückweisen kann. Es ist gegen deutsche Interessen, was Herr Merz hier vorschlägt. Es ist gegen alles, was für unser Landeswohl, für das Wohl unseres Landes von größter Bedeutung ist. Und deshalb sage ich, warum soll man so doof sein? Ich sage es mit diesen klaren Worten. Warum soll man so doof sein?
Ja, Katrin, und da hat Scholz wirklich starke Momente, wie wir gehört haben. Jedenfalls für seine Verhältnisse starke Momente. Wir hatten ja auch gesagt, beide sind nie wirklich exzellent. Also sie haben immer so gefühlt eine leicht angezogene Handbremse. Der große Bums ist nicht passiert in dieser gesamten Sendung, aber Scholz kommt hier wirklich gut weg.
Und das wurde ihm ja auch attestiert, dass er vergleichsweise kraftvoll und präsent war. Und lass mich vorweg mal sagen, er profitiert mit Sicherheit auch davon, dass er sich nicht mit beiden Händen an einem Handmikrofon festhalten konnte, durfte, sollte, sondern dass er ein Ansteckmikro hatte und beide Hände frei waren. Und er nutzt die Hände punktuell sehr, sehr gut. Was sagst du denn jetzt auch in der Analyse dieser beiden O-Töne? Wer ist da der Stärkere?
In diesem Themenbereich war jetzt tatsächlich Scholz der Stärkere. Er kommt leicht stärker dabei weg. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass er sich hier mal so ein bisschen aufregt, dass er nicht einfach nur in seine Ecke bleibt und sagt, ja, haben wir gemacht, habe ich gemacht, ist alles toll, sondern hier wird er wirklich emotional und das tut ihm gut. Er könnte das häufiger mal machen. Dann wird die ganze Intonation geht rauf, die Stimme wird lebendiger sofort, die Stimme wird auch kräftiger. Das gibt einen hohen Punktwert von knapp unter 70 hier.
Ja, und Friedrich Merz ist natürlich mit seiner Strategie im Bundestag zusammen mit der AfD abstimmen zu lassen, zumindest unter Druck. Wir wollen das politisch überhaupt nicht bewerten. Wir sind ein unpolitischer Podcast. Nur es gab ja von vielen Seiten da auch sehr, sehr harsche Kritik. Vielleicht erklärt das sein etwas schwächeren Wert, 64. Es ist, wenn wir durch die Sendung gucken, tatsächlich Merz schwächster Akustikwert beim Thema AfD-Migration.
Ja, und er klingt auch so ein bisschen so, als ist er in der Defensive, er wird etwas leiser. Das ist für ihn eigentlich so gar nicht seine Art. Mhm. Und die Intonation geht insgesamt etwas nach unten und vor allen Dingen, sie wird halt flacher. Er hat ja sonst immer hier und da mal Momente, wo er auch mal nach oben ausbricht mit der Stimme. Und die fehlen jetzt in diesem Bereich tatsächlich weitgehend.
Dann gehen wir doch inhaltlich mal weiter und schauen, ob sich da etwas ändert. Der thematische Komplex des Kapitel Außenpolitik, Umgang mit Donald Trump, Bundeswehr haben wir nochmal als Kapitel, als Block sozusagen angeschaut. Hier kommen zwei exemplarische Töne.
Und ich bin dagegen, dass den Bürgern und Bürgern hier was vorgemacht wird. Und das ist genau das, was gerade passiert. Wenn wir mehr für Sicherheit ausgeben müssen, was wir tun müssen, und wir kommen von 37 Milliarden Euro im Jahre 2018, dann hat das eine riesige Konsequenz für unsere Handlungsmöglichkeiten. Und ab 2028 fehlt uns das Geld des Sondervermögens, was übrigens auch nur Schulden waren. Und dann muss die Wahrheit gesprochen werden. Und die Wahrheit lautet, es gibt nur einen fairen Vorschlag in dieser Debatte. Der kommt von mir und von der SPD. Und alle anderen schweigen betreten und machen irgendwelche lächerlichen Erklärungen. Man muss mal gucken und findet das schon. Da findet man gar nichts, um 30 Milliarden zu finanzieren. Und schon gar nicht, wenn es noch mehr sein soll.
Naja. Natürlich kann es passieren, dass wir in einen solchen Handelskonflikt mit den USA kommen. Und das wird auf beiden Seiten großen Schaden auslösen. Sowohl bei den Amerikanern als auch bei uns. Denn was Donald Trump seinen Wählern bisher verheimlicht ist, Zölle, die er erhebt, die zahlen die Konsumenten in Amerika.
Reden wir über Deutschland.
Und nicht die Produzenten
reden wir
in
über
Europa.
Deutschland. Also so, Wachstum wir Deutschland alleine wird das Europa. Finanzieren, was ja. Sie für die Verteidigung ausgeben
ja.
wollen.
Wir werden in diese Richtung gehen müssen. Wir werden auch über 2% gehen müssen. Und wir werden natürlich auch Prioritäten im Haushalt neu setzen müssen. Und Prioritäten heißt, dass wir nicht mehr uns alles wünschen können, dass wir vielleicht auch mal ganz gezielt an den Subventionsabbau herangehen, dass wir mal ganz gezielt auch auf den öffentlichen Dienst schauen und mal schauen, wie viele Bedienstete wir dort haben. Wir haben in den letzten Jahren unter dieser Regierung ist nur eines gewachsen, die Zahl der öffentlich Bediensteten. In der Bundesregierung überproportional, mit einem Kanzleramt, das doppelt so groß wird, wie es gegenwärtig ist.
Das ist jetzt so ein Themenbereich, wo sie sich teilweise gegenseitig aufschaukeln und teilweise gegenseitig bremsen. Und das macht es eigentlich spannend. Also wir sehen auch hier, Charisma ist eben nichts, das einen einzelnen konstanten Wert hat.
Es ist themenabhängig, wenn ich mich in einem Thema wohlfühle und das Recht oder die Mehrheit auf meiner Seite weiß, wie auch immer das subjektiv ist, kann ich natürlich ganz anders und stärker und lauter, akzentuierter sprechen. Das Interessante ist, dass es in dem Themengebiet Momente gibt, wo Olaf Scholz wirklich ganz, ganz still wird. Eine hohe Klimperfrequenz haben wir gesehen, also wo er ganz hektisch ja. Mit den Augenlidern auf und nieder macht. Also wo irgendetwas ihn ganz stark anfasst oder vielleicht auch bremst. Und das hören wir eben. Wir haben hier Werte von 65, 66 bei Scholz in dem Themengebiet und 71 bis zu 75 bei Friedrich Merz. Gibt es noch übergeordnet was, wo wir sagen, das zieht sich tatsächlich durch bei dem Duell, was die beiden auch akustisch unterscheidet?
Auf jeden Fall. Ich glaube, der größte Unterschied, oder es gibt eigentlich zwei wesentliche Unterschiede. Der eine ist die Stimmlage im Verhältnis zur Lautstärke. Scholz ist eher leise, aber nicht unbedingt tieftonig. Er hat eine relativ hohe Stimme für die Lautstärke. Das lässt ihn so ein bisschen defensiv per se schon mal daherkommen. Und dann haben wir ja auch das Thema, wie lang sind eigentlich die Sätze?
Oh ja.
Und ja, so, und da ist Scholz natürlich immer, das ist also ein bisschen immer so sein Manko, möchte ich mal sagen. Aber es fällt hier noch mehr auf. Wir haben auch mal versucht, wo kann man das Material dann gut schneiden? Das fällt teilweise bei Scholz sehr, sehr schwer. Und Merz macht es fast genau entgegengesetzt. Das ist besser, aber er hat teilweise zu kurze Sätze, so sehr, dass es schon unflüssig wird. Also okay. Er übertreibt das Ganze fast ins genaue Gegenteil.
Ja.
Und das ist, glaube ich, zwischen den beiden wirklich der größte Unterschied.
Und du hast es auch gemessen, wie viel sind Olaf Scholz Sätze länger als Friedrich Merz?
Oh, das ging fast um den Faktor 2 auseinander. Wir haben bei Merz unter 2 Sekunden im Schnitt Rededauer zwischen 2 Pausen. Bei Scholz sind es gerne mal 3-4 Sekunden im Durchschnitt, manchmal auch 5 Sekunden.
Und ich sag's nochmal, weil es ganz wichtig ist, dass wir hier eben nicht nur über Syntax und Grammatik und Punkt und Komma reden. Die andere Ebene ist die akustische Strukturierung der Sätze. Wann ist ein Teilsatz? Olli würde sagen, wann ist eine Phrase? Aber das klingt fast im Politischen ein bisschen abwertend. Wann ist eine Phrase zu Ende? Es kommt noch eins dazu. Ich habe dazu auch kürzlich mal einen Blog geschrieben. Viele Sätze von Olaf Scholz münden in einem Das-Satz. Ich bin der Meinung, dass, wenn wir darauf gucken, ist wichtig, dass, wir sollten bedenken, dass. Und alles, was in einem Das-Satz verpackt ist, hat auch nicht die Kraft, die es in einem Hauptsatz hätte. Also, Das-Sätze schwächen die Botschaft.
Ja, weil sie einfach weniger Betonung haben.
Okay. Wirtschaft, Konjunktur, Arbeitsplätze ist ein Thema, das die Deutschen nach der Migration wirklich ganz massiv beschäftigt. Und da hören wir nochmal rein beim SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und beim CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz.
Schlechte Stimmung, da hat sie recht. Deindustrialisierung hat sie nicht. Wir sind das Land mit der zweithöchsten Industriedichte unter allen wirtschaftsstarken Nationen der G7-Staaten, also Italien, Frankreich, Großbritannien, Kanada, USA, Japan.
Mhm.
Wir sind das Land mit dem zweithöchsten Bruttoinlandsprodukt. Wir haben einen Höchststand an Erwerbstätigung und Beschäftigung. Und wir haben die Inflation niedriger gekriegt, nachdem sie so explodiert ist, nach dem Stopp der Gaslieferung aus Russland nach Deutschland und Europa und den Preisinflationen, die da stattgefunden haben und uns jetzt durchgekämpft.
Wir sind jetzt im 3. Jahr einer Rezession. Das hat es in Deutschland noch nie gegeben. Wir haben 3 Millionen Arbeitslose in Deutschland mit steigender Tendenz bei 700.000 offenen Stellen, die nicht besetzt werden können. Wir haben eine Insolvenzwelle wie nie in den letzten 15 Jahren. 50.000 Unternehmen sind in ihrer Amtszeit in Deutschland in die Insolvenz gegangen. Mehr, fast die Hälfte davon im letzten Jahr. Steigende Tendenz. So, und dann sprechen Sie davon, wir hätten keine Deindustrialisierung. Was ist denn der Verlust von 300.000 Arbeitsplätzen in der Industrie anders? Das ist Deindustrialisierung.
Man kann hören, dass das Merz Lieblingsthema ist. Er fühlt sich wohl, er kommt auf hohe Zahlen, er durchbricht die 70 im Charisma-Score, was auch nicht ständig in diesem Duell passiert. Also da fühlt er sich wohl, da fühlt er sich zu Hause, da fühlt er sich sicher. Und das ist vielleicht auch das, was hier wirklich hohe Werte liefert. Also er ist ein bisschen flüssiger, er ist emotionaler und er hat nach wie vor aber auch gutes auf den Punkt sprechen, also hohes Selbstbewusstsein in der Stimme.
Mhm. Und bei Scholz, wenn ich es mal in Zahlen hier angucke, ist es mal eine 59, mal eine 66 auf der Skala von 0 bis 100. Bei Merz 70, 73, also eher durchweg, wie du genau sagst, über 70. Also Scholz ist hier hörbar nicht ganz so charismatisch unterwegs.
Genau, also er versucht das Thema sehr zu versachlichen. Er nimmt die Emotionen praktisch raus. Und übersieht damit, dass Emotionen das ist, was die Leute einbindet, was die Leute mitnimmt.
Lass uns noch die letzte Frage dieser Episode klären, nämlich beide schaffen es nie in diesen 90 Minuten vor einem 12-Millionen-Publikum im ersten wichtigen Aufeinandertreffen miteinander. Beide schaffen es nie, in den wirklich hervorragenden Bereich auf der Skala? Was fehlt?
Es fehlt Emotionalität, und zwar positive. Also letztendlich ist Charisma nicht unbedingt an eine positive Emotion gebunden. Man kann auch mit einem rechtschaffenden Zorn charismatisch sein. Aber ich glaube, was beide hier verpasst haben, ist die Chance, eine positive Ausstrahlung, eine positive Vision zu entwickeln, die die Leute mitreißt. Das macht ja charismatische Sprecherinnen und Sprecher aus. Und das fehlt hier völlig. Also die Stimmlage ist immer etwas gedämpft, die Stimme ist immer etwas dunkel, etwas dumpf. Und sie lächeln ja auch nicht.
Warum es letztlich nicht positiv ist, hängt sicher auch damit zusammen, dass sie wahnsinnig viele Zahlen produzieren. Dass das also in manchen Sequenzen ein Zahlensalat ist, wo du als Zuschauer sonntagsabends nach dem ersten Bier oder Wein auch wirklich nicht mehr folgen kannst. Und wie kannst du Zahlen leidenschaftlich verkaufen? Jedenfalls in dieser Dichte. Also das ist dann auch schon im Ansatz in den Botschaften falsch angelegt. Olli, wir haben noch ein paar Tage Wahlkampf vor uns, dann am 23.02. die Wahl. Beide Kandidaten, ist unser Fazit, könnten noch zulegen, da geht noch mehr.
Genau, also man muss wirklich beachten, dass man Leute nur mit positiver Botschaft wirklich gewinnt. So, und das könnten die beiden noch deutlich stärker für sich nutzbar machen.
In diesem Sinne, geht wählen und wir hören uns sehr bald wieder in der nächsten Episode von Stimmt, die Sprechviertelstunde. Musik